Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des EduFutures Podcast. Die dritte Folge im Schwerpunkt transformatives Lernen im ländlichen Raum, gemeinsam mit Joachim Borner. Joachim hat uns Bernd Kleist eingeladen, ein Raumpionier aus der Region der Mecklenburgischen Schweiz. Und ich habe Bernd auch erst über dieses Gespräch kennengelernt und war sehr beeindruckt, wie sich Menschen selbst organisieren können und welcher Mut dazu gehört, welche Fortschrittlichkeit und welches Schwimmen vor der Bugwelle der Trendbegriffe. Die Trendbegriffe kommen erst hinterher und er realisiert erst im Nachgang, dass das, was sie schon lange betreiben, heute Coworking ist. Dies ist nur ein Beispiel von vielen. Ist sehr erfrischend und sehr interessant. Ich wünsche euch viel Spaß. So, herzlich willkommen. Hallo Bernd, hallo Joachim. Eine weitere Folge.
Ja.
Unseres Podcastes. Joachim, du hast einige Fragen vorbereitet. Vielleicht übernimmst du jetzt heute mal den inhaltlichen Leitfaden.
Ja, wir sind hier und senden auch wir senden zum Teil, ne, aus der Mecklenburgischen Schweiz. Ich musste das auch lernen und wurde richtig belehrt, dass es nicht Mecklenburgische Schweiz oder irgendwie heißt, sondern Mecklenburgische Schweiz. Habe ich gelernt, mache ich nicht mehr falsch. Also da aus dieser Gegend senden wir. Und ich frage jetzt Bernd, weil Bernd lange hier ist, also schon unendlich lange. Was ist denn die Mecklenburgische Schweiz? Was treibt die so um?
Also das war ja eine schöne Begrüßung. Ich sag auch mal guten Tag. Mein Name ist Bernd Kleist und ich komme aus einem kleinen Dorf, das heißt Gessin, mittendrin in der Mecklenburgischen Schweiz. Wir sind 60 Bewohner in diesem Dorf. Und das Kompliment, was du mir gegeben hast, ja, ich wohne schon unendlich lange hier, nämlich schon von Geburt an. Und das sind jetzt schon mehr als 60 Jahre. Vielen Dank also fürs Kompliment, dass es schon so unendlich scheint. Wenn man also ein bisschen über 60 ist, toll.
Na, dein Pfarrer macht das ja auch schon.
Ja, das ist alles schon in Ordnung. Also, was ist das Besondere? Das Schöne daran ist, dass man die Entwicklung so mitgemacht hat. Und dass es eigentlich eine schöne Entwicklung ist. Auch wir im ländlichen Raum haben nicht nur alles zu beklagen, sondern es sind auch schöne Seiten entstanden. Bei uns, in unserer Region, ist es vor allen Dingen die Ruhe und die wenigen Menschen, die da sind. Das ist auch ein Lebensraum ist, der durchaus interessant ist, wenn man das sucht und wenn man das braucht. Also es ist nicht alles schlecht und wir wollen vor allen Dingen nicht alles schlecht. Was aber damit in Verbindung steht, sind die unendlich langen Entfernungen. Wir sind also immer unterwegs, ob wir zum Arzt wollen oder zum Einkaufen wollen oder zur Kultur wollen. Das ist die Wege. Das ist schon so ein Problem. Und ansonsten haben wir eine gute direkte Beziehung in der Nachbarschaft. Bei 60 Seelen ist das besonders interessant. Man kann das immer so vergleichen mit der evolutionären Entwicklung einer Sippe oder einer Horde. Die haben auch mit wenig Hierarchien auskommen können. So gibt es also in einem Dorf mit ungefähr 60 Einwohnern keine Hierarchien. Das organisiert sich sehr oft sehr alleine und sehr gut eigentlich. Also insofern ländlicher Raum. Ich kann jetzt nicht immer ganz so mitweinen, oh, wir Armen und wir Verlassenen und wir in der Steppe und hinterm Berg und so weiter. Nein, das ist das interessant, im ländlichen Raum zu leben. Aber was war deine Frage?
Nein, ja, wenn du so anfängst, denn schon. Ich meine, du hast ja gerade ein Fass aufgemacht. Das ist ja dieses Lagerfeuer. Ich meine jetzt nicht bloß das Romantische, wo 60 Leute rumpassen, ne? Gerade so viel, sondern eben dann auch genau das, was du ja benennst, dieses Miteinander reden. In dieser Größenordnung, in dieser Gruppe kannst du miteinander wirklich reden. Ich kann dir auch zuhören. Und das macht natürlich ungemein viel aus, wenn man sich so täglich, Tag für Tag neu orientiert. Hört sich nun ganz dick an. Nein, wie kommen wir jetzt durch die nächsten? Ja, was denn? Wegen meiner jetzt auch Corona. Aber es ist ein Treffpunkt, ein Gesprächskreis eben da. Ist in anderen Dörfern nicht so sehr. Also in dem Dorf 30 Kilometer entfernt, da wo ich jetzt her, sind wir deutlich weniger. Und wir treffen uns hier auch nicht so. Hat auch mit der Geschichte zu tun. Nee, ich wollte ja auch gar nicht nur, dass man hier leidet und klagt. Das ist nicht der Fall. Aber es ist natürlich schon etwas, was sich deutlich unterscheidet, wenn man in eine Stadt geht, nicht? Da hast du eine ungemein diverse, also eine größere Stadt, nicht nach Malchin, eine diverse Struktur, also ganz verschiedene verrückte Typen sind dann nebeneinander. Hier gibt es auch verrückte Typen, aber die sind mal da, mal da, mal da. Und dann hast du eine relativ homogene, jedenfalls empfindet man das so eine homogene Struktur, die sich auch entsprechend artikuliert. Worauf ich eigentlich dahin will, ist, wo kriegen wir denn eigentlich hier unsere Ideen her bei dem, was ja nun ansteht? Und ansteht tut ja im Augenblick eine Menge. Ne? Also hier bei mir um die Ecke rum, die Felder waren in den letzten Jahren total trocken. Also die Bauern sagten, aber wir müssen hier unsere Bepflanzung auf den Feldern anders machen. Dann kommt der Begriff so, diese Agroforstwirtschaft. Oder die andere Ecke rum, da geht es um die Moore, die wieder vernässt werden sollten und wo man nun suchen muss, ja, wie kann ich als Bauer denn eine Wiese vernässen? Dann stehen doch meine Kühe im Wasser. Was für andere Existenzmöglichkeiten habe ich denn dann? Also worauf ich hinaus will, ist zu fragen, ja, wenn wir hier so viel Umbrüche haben, wie gehen wir denn damit um, wenn eigentlich dicke Universitäten und große Hochschulen gar nicht in der Nähe sind, die uns mit solchem Wissen beliefern könnten?
Auch, ja, das ist jetzt, du machst jetzt so den großen Exkurs mit mir. Ach, je, wir wollen die Welt verbessern. Ich merke das
schon. Oh nee, wir wollen überleben. Das ist ja simpler.
Sieh es als Nachteil oder Vorteil. Die Welt um uns herum ist wesentlich kontaktfreudiger als in der Stadt. Was man kaum glaubt, wenn man jetzt als Fremder nach Mecklenburg kommt, denkt man, oh, welch stur sind, bis ich da so hineinwachse und so weiter. Aber wenn du die Anonymität suchst, dann zieh in die Stadt und suchst du die Nachbarschaft, dann geh aufs Dorf. Ich glaube, die Nähe, die uns dann doch verbindet, auch wenn wir einen weitläufigen Raum haben, ist, dass wir uns kennen. Und dass man Probleme einfacher bereden kann, das ist vielleicht. Und dass es nahbare Probleme sind, die man im kleinen Raum besprechen kann. Ihr in Karnitz seid ja auch dafür erprobt und geübt, Gespräche zu führen. Und das ist nicht der große politische Rahmen, das ist die Nachbarschaft, die da mit
spricht.
Also ich glaube, dass es nicht von Nachteil ist, im ländlichen Raum solche Probleme anzusprechen. Der Grad der Organisation ist viel schneller zu machen, wenn man was machen möchte. Das setze ich natürlich jetzt mal voraus. Also insofern, all die Probleme, die du aufmachst, können wir in unserem großen Raum viel kleinräumiger diskutieren.
Und machen wir auch was da? Ich frage dich jetzt so als Journalist so von draußen.
Ach je. Ja, es muss natürlich immer die Menschen geben, die da bereit sind, darüber zu reden. Also insofern, wenn du das Publikum nicht hast, dann kannst du dich auf den Kopf stellen. Die Unmittelbarkeit der Problemlage wird nun doch schon bekannter. Ne? Wir haben vor 20, 25 Jahren, so lange, glaube ich, kennen wir uns auch schon mit Umwelt- und Klimaproblemen zu tun gehabt. Da war die Welt noch ganz weit weg. In den letzten Jahren ist es aber nahbarer geworden. Und wenn es eben nur die Einfachheit ist, wie macht man das mal plastisch? Mein Nachbar spricht mich an und sagt, wir wollen uns ein neues Auto kaufen. Ja, das war auch schön. Du weißt, warum er mich fragt. Auf meinem Hof stehen vier Elektroautos. Ich habe eine Schnellladesäule und wir produzieren den Strom vom Dach. und puffern den Strom auch noch zwischen. Vor Jahren war ich der Exot, der da, wo man das Lächeln hatte, wenn ich also mit meinen Elektroautos hier durch die Gegend gefahren bin und auch mal liegen blieb, so war es ja. Guck mal, diese kleine Begegnung, die ich da hatte, da fragt der Nachbar, nee, er fragt gar nicht, sondern er sagt, er möchte ein neues Auto sich kaufen. Das ist doch schon mal lustig, oder? Wenn man, das ist die Nahbarkeit, die ich meine, die Nachbarschaft, die dann einfacher drüber redet. Oder wenn ich so beiläufig erzähle, mittlerweile ist das gar kein finanzielles Problem mehr oder überhaupt gar keine finanzielle Frage mehr, sich eine PV-Anlage aufs Dach zu schrauben. Weil jeder, der ein bisschen rechnen kann, weiß, er produziert die Kilowattstunde Strom vom Dach, sagen wir mal rund um die 10 Cent, vielleicht noch ein bisschen preiswerter. Wenn du die Kilowattstunde kaufst, dann bezahlst du mindestens 30 Cent. Also es ist ja nicht die Frage, ob sich das rechnet oder ob das sinnvoll ist, sondern mittlerweile steht doch die Frage, wie schnell bekomme ich einen Handwerker, der mir diese PV-Anlage aufs Dach schraubt.
Das ist doch das ist jetzt die Frage, ja.
Genau. Und dann ist es doch lustig, wenn Nachbarn dich fragen, kennst du da eine Firma? Oder was hältst du von Mietmodellen? Fragen, die ich selber nie aufgemacht habe. Also ich habe mir gesagt, die PV-Anlage, die schraube ich mir selbst drauf und die finanziere ich auch alleine, da mache ich kein Mietmodell. Nachbarn machen sich aber Gedanken darüber. Und wenn es eben nur so leise ist, durch indirekte Fragen. Also ich glaube, die Nachbarschaft, die so entsteht, die so das Diskutieren gewohnt ist, die Probleme ansprechen, die finden auch ganz schnell Lösungsansätze für dich. Das sind halt jetzt nur Beispiele, PV und Elektroauto. Es gibt natürlich viel gravierender Probleme, das weiß ich schon. Aber wenn wir auch in der Nachbarschaft darüber reden, wir sind ja ein Bauerndorf. Vielleicht darf man das mal Leuten aus der Stadt erklären. Man denkt immer, alle Dörfer in Mecklenburg sind Bauerndörfer, weil überall Bauern rumlaufen. Mitnichten. Mecklenburg ist eigentlich ein gutsherrliches Land. Wir haben also diese Gutsstrukturen, die bis 1945 so waren, eigentlich nie so richtig überwunden. Nee. Nach den Gütern war mal so 10 Minuten Freiheit. Eigentlich mehr oder weniger die Bodenreform, dass die Ernährungslage gesichert wurde. Aber kaum war die Ernährungslage gesichert, sind große Kolchosen entstanden, sprich also landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften. Und die sind in dieser Struktur so geblieben, auch nach der Wende. Sie haben jetzt vielleicht einige andere Eigentümer, die mit viel Geld aus dem Westen hier Land aufgekauft haben. Problemlage für sich. Aber so richtige Bauern, die also mit eigenen Höfen das Wirtschaften hatten, das gibt es ganz, ganz selten in Mecklenburg. Und wir sind tatsächlich so ein Bauerndorf, wo jeder von uns so um die 20, 30 Hektar hat. Interessanterweise haben wir auch noch in Gemeinschaft eine Almendefläche.
Das ist so eine Geschichte. Da trefft ihr euch dann im Herbst immer, ne?
Ja, also bei der Almende müssen wir zum Beispiel darüber reden, wie wir sie denn wohl gemeinschaftlich bewirtschaften. Das ist ja, schon, ja. Womit wir sie bewirtschaften, genau. Also insofern, dieses bäuerliche Leben, im wahrsten Sinne bäuerliche Leben, bringt uns eine ganz enge Nachbarschaft. Wir müssen also viele Sachen miteinander bereden. Und das macht die Sache für uns natürlich leichter, wenn wir auch andere Problemlagen anfassen. Du kennst unser Dorf. Wir haben vor einigen Jahren die Diskussion geführt. Und das ist nicht prosaisch gemeint, sondern meine Nachbarin zur Rechten, die sagte, als wir so um die 50 waren und wir so langsam daran dachten, dass wir älter werden, was brauchen wir dann alles, um hier bleiben zu dürfen? Liebe Anja wohnt in der Stadt, ne? Die kann sich die Frage gar nicht vorstellen. Was brauchen wir Menschen auf dem Dorf, um hier bleiben zu dürfen? Ist ja ganz klar, welcher Zeitpunkt gemeint ist. Nämlich dann, wenn wir älter werden oder wenn wir alt werden, wenn wir also ins Greisenalter gehen. Und wir, die immer Freiheit gewohnt haben um uns herum, große Höfe, große Häuser, sollten uns eines Tages daran gewöhnen, in einen Schuhkarton zu ziehen, der da Altersheim heißt, in einer Stadt. Ein großes Problem für uns Menschen, die hier auf einer Scholle, ganz furchtbar, ja.
Das ist eine furchtbare Sache.
Ja, das ist wirklich furchtbar. Also das kann sich gar keiner vorstellen, wenn wir so in so ein Schuhkartonhaus hinein müssten und Bewohner eines Schuhkartons werden würden. Deswegen diskutieren wir offen solche Themen wie, was brauchen wir dann alles, um hier bleiben zu dürfen? Und du kennst die Entwicklung, ja, du beobachtest uns ja nicht als Reporter, sondern als Freund. Da war es vor vielen Jahren so, wir brauchen einen gemeinschaftlichen Raum. Wir brauchen den natürlich, um zu feiern. Wir brauchen den aber auch, um uns zu treffen, oder damit unsere Kinder eine sinnvolle Nachmittagsbeschäftigung haben. Oder. Und da lag das sehr nahe, dass wir gesagt haben, das wird uns schon keiner machen in so einem 60-Seelen-Dorf. Zumal wir ja auch, und das hört sich jetzt ein bisschen kurios an, nur ein Ortsteil einer großen Gemeinde sind und bestimmt nicht der bedeutendste Ortsteil, sondern sicherlich der kleinste und von der Bedeutsamkeit sicherlich nicht so hoch angesiedelt. Also ländliche oder landwirtschaftliche Restgebäude haben wir doch. Da lag es doch sehr nahe, dass wir uns gemeinschaftlich, wir nennen es heute Dorfhaus, dass wir uns dieses Dorfhaus aus einem alten Pferdestall gemeinsam errichtet haben. Und wenn jetzt diese C-Zeit nicht wäre, also vor dieser C-Zeit hatten wir tatsächlich eine 100-prozentige Auslastung. Jeden Tag irgendetwas von Yoga und Wirbelsäulengymnastik und Computerkurse und ich kriege das gar nicht hin und wöchentlich Kino, einen täglichen Mittagstisch. Alles gute Gründe, die wir aufgebaut haben, um hier bleiben zu dürfen. So ein Mittagstisch ist was ganz Elementares, ne? Die Hauptbesucher dieses Mittagstisches waren nämlich Menschen, die alleine lebten und älter waren. Aber auch die hier natürlich in diesem Dorfe arbeiten. Und das sind ja nicht wenige Menschen, wenn man ein Bauerndorf betreibt. Jahre später ging die Diskussion weiter und wir haben gesagt, was braucht man noch alles, um hier bleiben zu dürfen? Und dann kam die Lösung relativ schnell. Ja, wir brauchen was zum Einkaufen. Das größte Problem von älteren Menschen ist die fehlende Mobilität eines Tages. Und das ist bei uns nicht besser als woanders. Der ländliche Raum ist also mit dem ÖPNV nicht gut beseelt. Das weiß man ja. Und welch Unsinn auch, wenn jeder Mensch vom Land in die Stadt fährt, um einzukaufen. Man fährt von dort aus los, wo die Lebensmittel produziert werden und kauft sie in einer Stadt. Also irgendwie ist das schon ziemlich gut. Und wir errichteten dann einen Laden. Und jetzt sagt man auch, wie bekloppt ist denn das in einem 60-Seelendorf? Kann doch kein Laden sich halten. Ja, jetzt gibt es diesen Laden schon 10 Jahre und siehe da, es gibt ihn immer noch. Was will ich damit sagen? Wenn man Probleme hat, dann kann man die natürlich aufbauschen. Man kann natürlich auf dem Marktplatz demonstrieren und sagen, wir sind die Guten, ihr seid die Bösen. Das erleben wir ja jeden Tag. Man kann aber auch die Probleme als Aufgabe verstehen. Und das kann man gut in der Nachbarschaft in einem ländlichen Raum machen, weil man sich kennt, weil man nicht anonym lebt, weil man die Biografie des Nachbarn kennt, die Kinderkrankheiten der Nachbarfamilie. Man kennt, wenn auch nicht auf Heller und Pfennig, den Kontostand des Nachbarn. Man kennt also auch seine finanziellen Lagen und seine finanziellen Nöte. Und das alles zusammengebracht bringt ein gutes Klima der Nachbarschaft. Und dass man dann auch solche Themen bereden kann, die ein Einzelner nicht lösen kann, ohne dass wir den politischen Background einer Gemeinde zum Beispiel haben, die sich dann besonders dafür interessiert, Probleme zu lösen, die sich um das Hierbleiben so drehen. Und es stehen Fragen an, die wir auch lautstark diskutieren. Unter anderem, und jetzt kommen wir mal zur Problemlage im ländlichen Raum, die medizinische Versorgung ist natürlich sehr schwach. Wir haben Hausärzte, wir haben sehr wenig Spezialisten und statistisch gesehen benutzen Menschen von den Dörfern auch viel weniger therapeutische Dienstleistungen. Mhm. Weil es einfach zu kompliziert ist, in die Stadt reinzukommen, ja, sonst Termin zu machen. Du bist also wegen einer Viertelstunde Physiotherapie bist du den ganzen Vormittag unterwegs. Ne? Das sind so Probleme, wo ich sage, da müssten wir noch handeln. Quasi medizinische Dienstleistungen oder therapeutische Dienstleistungen näher in die Fläche bringen oder auf die Fläche oder in die Fläche bringen. Oder eben Fragen der Mobilität. Ja, nicht alles kann man in einem solchen kleinen Dorf vorhalten. Das kann man gemeinsam lösen. Und auch da kennst du ja uns, wir haben da auch nicht lange überlegt. Wir leisten uns also gemeinschaftlich einen Minibus hier in diesem Dorf. Und neudeutsch nennt man das Carsharing. Man kann aber auch sagen, dass die Nachbarschaft sich ein Auto teilt, indem sie halt sich das gemeinsam angeschafft hat. Und wir die nicht mehr fahren können, auch von A nach B fahren können. Und dieses Auto hat eine kleine Besonderheit, das hat hinten eine große Klappe, die wir dann noch verändern ließen, dass man auch mit einem Rollstuhl dort reinkommt. Ein ganz großes Problem im ländlichen Raum ist, wenn man halt schon an den Rollstuhl gefesselt ist. Du kommst nicht in diesen Bus hinein, weil so ein Bus im ländlichen Raum Treppen hat oder Stufen hat. Solche einfachen Geschichten, das sind so Fragen, die man gut erörtern kann, wenn man sich kennt in der Nachbarschaft, wenn man einfach zusammenrückt und das nicht auf irgendjemanden schiebt und jemanden dafür verantwortlich macht, sondern einfach sagt, lasst uns drüber reden, da gibt's bestimmt eine Lösung. Das Schöne an so einem Bauerndorf ist, dass es tatsächlich noch Bauern gibt. Das hilft auch in der Nachbarschaft. Wir haben also drei Höfe, die nach der Wende wieder angefangen haben. Die produzieren hier, die haben Angestellte, die haben Technik. Oh, welch Wunder, die haben Technik, die man in der Nachbarschaft auch gerne mal ausborgen kann. Wie schön ist es, wenn man sich mal einen Bagger borgen kann oder einen Traktor borgen kann. Oder wenn man gemeinsam Holz macht oder solche einfachen Geschichten. Das muss nicht immer Geld kosten. Also du merkst, so ein Bauerndorf hat auch wirklich tolle Vorteile. Es macht also riesen Spaß, auch so einem Dorf zu wohnen. Ich kann also gar nicht so richtig, das sagte ich vorhin schon, so mitweinen oder mitheulen. Klar haben wir Probleme, aber das sind doch eher Aufgaben, die man angehen sollte. Ja, was soll ich sagen?
Darf ich mal kurz dazwischen?
Anja, frag bloß.
Also uns ging es ja gar nicht darum, jetzt das ländliche Leben hier schlecht zu reden. Das kann ich alles gut nachvollziehen und finde das auch sehr attraktiv und kann ich mir auch gut mal vorstellen für vielleicht einen Monat, vielleicht auch mal für ein paar Monate. Aber in anderen Kontexten sprechen wir ja von wirklich großen Veränderungsprozessen, die eigentlich uns alle betreffen, egal wo wir wohnen. Also wir sprechen von einem demografischen Wandel, den hast du auch schon angedeutet. Der betrifft euch natürlich auch in den Dörfern. Wir sprechen von der Dekarbonisierung, dass wir halt durch den Klimawandel halt massiv unsere gesamte Volkswirtschaft umbauen müssen. Und dann sprechen wir von der Digitalisierung, also der digitalen Transformation, die alle beide gemeinsam, Dekarbonisierung und Digitalisierung, darauf einzahlen, dass wir veränderte Arbeitsbedingungen haben. Weil auch bei euch im Dorf, wenn einige arbeiten als Bauern, das habe ich jetzt rausgehört, aber die anderen müssen ja irgendwo anders Einkommen generieren, sofern sie nicht schon verrentet sind. Also wird sich doch da auch grundlegend was verändern, was gar nicht unbedingt negativ nur sein muss, weil wir durch die Digitalisierung ja auch viele Möglichkeiten haben, auch in der Zwischenzeit remote zu arbeiten, so wie wir ja jetzt auch hier sprechen. Aber inwiefern betrifft euch das, so diese großen gesellschaftlichen Umbrüche, die da im Moment anstehen?
Ja, und dann kommen wir ja, warte mal, Bernd, dann kommen wir ja auch noch auf die Ebene, auf eine andere Ebene des Dorf, höher als das Dorf, ne? Dann betrifft es ja, naja, mindestens hier die ganzen Dörfer um den Kummerower See und Malchiner See, ne? Also da ist man denn schon eine größere Gemeinschaft.
Das ja, passiert. Aber ihr habt mich angesprochen als Gesprächspartner aus diesem Dorf Gessin heraus.
Und ja. Dieses kleine Dorf, ja, war ja auch spannend, war ja auch gut.
Und dieses kleine Dorf Gessin wird ja nicht die Welt retten. Aber die großen Umbauprozesse, die wir haben, die kann man doch auch von unten her betreiben.
Richtig, also, richtig, unbedingt.
Wenn wir also ganz offen, wenn wir darüber reden, ich habe das vorhin angedeutet, vielleicht kriegen wir uns strommäßig alleine versorgt. Vielleicht kriegen wir unser mobiles Problem alleine. Nebenbei gesagt, unsere Autos fahren ja auch unser Dorfauto fährt mit Strom. Das sind ja so kleine Ansätze. Und wenn man in der Nachbarschaft darüber berichtet, oh, wir rüsten jetzt unsere Ölheizung um, denkt auch bitte dran, momentan gibt es sogar 45% Förderung. Da hört man ja auch gerne hin. Das sind ja keine großen politischen Appelle, die wir hier lostreten können und wollen. Sondern wir haben durch dieses offene Verhältnis in einem solchen ländlichen Raum ja die Chance, unsere guten Erfahrungen weiterzubringen. Und Umbau der Gesellschaft ist ja auch kein Prozess, der, wie soll man sagen, von heute auf morgen passiert, sondern das sind ja Prozesse, die uns begleiten im Leben. Auch wenn die Zeit langsam drängt, aber schauen wir uns die Prozesse an, die wir mit der Digitalisierung zum Beispiel hier in diesem kleinen Gessin geschafft haben. Da, wo ich jetzt gerade sitze und in diesem Büro, arbeiten also 8 Leute. Warum dürfen die hier arbeiten? Natürlich, weil wir einen Internetanschluss hier haben. Und ich mag dieses Wort gar nicht in den Mund nehmen. Es ist ein Coworking Space. Wenn ich das hier auf dem Dorf sage,
ja, wir auch.
Coworking Space. Was ist das? Das ist ein Raum, oder das sind 2 Büroräume, also 4 verschiedene Unternehmen ihren Büroplatz haben. und die miteinander kooperieren und so weiter. Also diese Umbauprozesse, die haben doch schon längst begonnen, ohne dass wir sie nun auf so wunderbare Begriffe reduzieren oder ausweiten wollen. Also was ist das Problem? Wir können nur von unten diese Umbauprozesse betrachten. Und vielleicht kann das ein Vorbild für andere Dörfer werden. Aber ich kann eben nur Hilfe anbieten und sagen, oh, das geht eigentlich alles und versucht es doch mal. Ich weiß gar nicht, ob die ganzen Kummerosee retten möchte. Ich weiß das jetzt gar nicht. Oder die Gemeinden, ob ich mich da berufen fühle. Ich kann nur sagen, oben bei uns im Dorf sind genau solche Prozesse angeschoben. Ganz neu, für uns ganz neu. Du weißt, dass wir auf unserem Hof nicht nur energieautark leben, sondern auch rein biologisch. Und stell dir vor, ein Jungbauer kam zu uns und hat gesagt, ob, wenn die Pachtverträge für unsere landwirtschaftlichen Flächen auslaufen, ob er diese Flächen, jemand aus dem Dorf, das will ich da
wow.
sagen,
aus dem wow. Dorf,
toll. Um ja. die Flächen zu pachten, um biologische Landwirtschaft zu betreiben.
Ja,
das sind doch Umwandlungsprozesse, die in so einem 60-Seelendorf, die doch revolutionär sind. Also ja, ich kann nicht die Welt retten,
aber
wir können von uns aus gesehen, von unserer kleinen Zelle doch einiges machen. Wie kriegen wir solche Umbauprozesse hin? Mhm. Da sage ich mal einfach anfangen. Rein statistisch, liebe Anja, arbeiten in diesem Dorf mehr als Menschen im berufsfähigen Alter sind. Mhm. Das dürfen wir so am Rande mal bemerken. Mhm. Also wir sind durchaus auch mit 60 Seelen in Arbeitsort. Mhm.
Und inwiefern tauscht...
Jetzt sage ich ganz bewusst, auch dank der Digitalisierung, das wird natürlich... Also heute ist ja egal, von wo du arbeitest.
Eben.
Das ist natürlich der Vorteil.
Ihr habt ja jetzt unglaublich tolle Erfahrungswerte. Inwiefern tauscht ihr euch aus mit den Nachbardörfern, egal ob das jetzt bis zum Kummerower See oder wo auch immer ist? Gibt es da Austausch und so Lernprozesse, die ihr untereinander, wie gestaltet ihr die?
Das ist jetzt, es gibt solche Treffen, die jetzt nicht unbedingt immer durch uns angeschoben werden, aber auch durch uns angeschoben werden. Ich nehme ein Beispiel, weil das ja momentan so meine Lebenswelt bestimmt. Ich führe diesen kleinen Dorfladen hier im Dorf. Und es ist sehr viel händische Arbeit damit verbunden, diesen Prozess von Bestellung und Warenwirtschaft und so weiter bis hin zu Vorschriften, von denen Kunde gar nichts weiß im Hintergrund. Wir sind an eine neue Verordnung gebunden mit TSE-Schnittstellen und all solche spannenden Geschichten. Wenn man das in einer Supermarktkette löst, dann hat man da eben eine Crew von Spezialisten und die lösen das für Aldi und Co. Die Einzelhändler und meistens ja auch Einzelkämpfer, haben sowas nicht. Wir haben gar nicht solche Gemeinschaften. Und jetzt berichte ich nur wieder von dem Beispiel. Was haben wir also versucht? Was haben wir auch geschafft? Wir haben ein solches Netzwerk von Dorfläden aufgebaut. Mhm. Das ist eine ganz spezielle Materie, aber wir nennen uns ganz stolz das Netzwerk Dorfladen MV, wo genau solche Probleme einfach erörtert werden. Wie kriegen wir die Digitalisierung dann in den Dorfladen? Weil jeder weiß, dass wir bis gestern die Registrierkasse hatten. Und ich weiß gar nicht, wird das auch bildlich mitgeschnitten oder nur tonmäßig mitgeschnitten, was wir hier reparieren?
Wir schneiden es bildlich mit, aber wir werden am Schluss nur den Ton ausspielen.
Ah ja, dann muss ich also erklären, was ich jetzt gerade zeigen will. Also bitte. Die Dorfkasse ist ja mit diesen berühmten Kringen verbunden. Also mit der, ne, wenn man also auf dem Dorf war, da wird da rein was einzeln reingetippt und Kringen und so weiter. Also das sind Registrierkassen. Mit diesen werden wir den ganzen Verordnungen gar nicht mehr gerecht, aber auch den täglichen Abläufen nicht mehr gerecht. Und wir haben also gemeinschaftlich in diesem Netzwerk Dorfladen, also tragen wir dafür Sorge, dass genau diese Digitalisierung Einzug hält. Also insofern wir nicht nur Lebensort sind, sondern wir versuchen auch Lernort zu sein. Also das, was wir für uns begriffen haben, auch gerne weiterzugeben. Mhm. Joachim kennt besser als ich die Aktion der Raumpioniere, die er vor allen Dingen gut begleitet. Und da sind wir immer wieder gerne Gesprächspartner, dass man sagt, es gibt gemeinschaftlich bessere Lösungen als Einzellösungen. Das kann man auch einfach so sagen. Und da sind wir nicht immer mit der Fahne vorweg, aber wir sind auch nicht mit der Fahne hinterher, wenn es um solche Prozesse geht. jüngstes Beispiel, um die Digitalisierung, das Digitalisierungsproblem nochmal zu nennen. Wir haben also in unserem Dorf überhaupt keine gute Handyverbindung und mit dem Internet sah das auch nicht so gut aus. Und was haben wir jetzt gemeinschaftlich gelöst? Jetzt ist das ungefähr 4 Wochen her. Wir haben gemeinschaftlich im Dorf ein WLAN aufgebaut mit ganz vielen Repeatern in diesem Dorf. Jede zweite Straßenlaterne hat jetzt so ein Gerät da dran, sodass wir das Internet, ich mache das mal sehr volkstümlich, per Satellit hier ins Dorf holen und quasi durchs Dorf als WLAN funken, sodass wir eine recht stabile und flüssige Verbindung haben. Wer also uns jetzt sieht, ich habe also nicht die Ton- und Bildverbindung jetzt mit euch, das zeugt ja davon, dass einigermaßen Tempo auf unseren Bahnen möglich ist.
Ist das auch so ein...
Ja, da muss man natürlich loslaufen, Anja. Das, dieses WLAN wird einen keiner bringen. Ne? Da muss man dann schon das machen wollen und sagen, komm, wir wohnen zwar hinterm Berg, es tut mir leid, sonst hätten wir ja vielleicht einen Handyempfang, also wir wohnen in so einer Tallage. Will nicht sagen, dass wir das Tal der Ahnungslosen sind. Dann muss man das Funknetz eben reinbringen. Und wenn das eben keiner macht, weil man mit uns nicht genügend Geld verdient, dann muss man sich halt selber an die Straßenlaternen solche Dinge ranbinden und dafür Sorge tragen, dass man im Internet hat. Also siehe da, das können wir auch in die Welt tragen. Aber der Aufruf bleibt, anfangen. Ihr wisst, Problemlagen sind jeden Tag da. Anfangen. Und man darf sich auch mal irren, also insofern.
Klar. So, ihr. Anja hatte noch eine Frage, oder?
Anja?
Nee. Aber ich, wenn Anja keine Frage hat, ich würde gerne noch mal was raus, nee, nicht kitzeln, wir müssen gar nicht drüber reden. Ich möchte es bloß noch mal deutlich machen. Du hast einen der ersten Sätze, als du von Gesine hast, diesen einen Begriff und gefunden und benutzt, den ich so ungemein toll finde und wichtig finde. Nämlich, man redet miteinander, man arbeitet zusammen, man macht zusammen, wenn man einen Grund hat. Und das ist für mich so eine immer wiederkehrende Erfahrung, die du mir, Bernd, eigentlich mit diesem Begriff Grund vor vielen Jahren mal so geliefert hattest. Warum trifft sich diese Dorfgemeinschaft, ne, war das? Warum treffen sich die Männer? Denn deswegen lachte ich vorhin bei der Allmende, ja, weil ihr Heizholz braucht und das kommt ja auch nicht alleine aus dem Wald. Also einmal im Herbst reinen Wald und Männer können wieder Männer sein und all diesen Käse da, den man mit fabrizieren kann. Es ist toll. Es ist toll, nun nicht immer vielleicht jedes einzelne Detail hier. Es ist toll, sich dessen bewusst zu sein, wir brauchen einen Grund, wenn wir als Menschen miteinander zu tun haben wollen. Dann freuen wir uns nämlich auch und dann packen wir auch zusammen was an. Und das gilt eigentlich auch hier auf der regionalen Ebene. Das hört sich gleich schon wieder so planerisch oder politisch an, meine ich gar nicht. Ich meine, wer kennt hier wen? Aus welchem Dorf? Zu welchem anderen Dorf? Wer hat eine PVA noch nicht auf dem Dach, möchte aber? Und so weiter. Ne? Dass dieses miteinander rumreden, sich weiter Informationen zu geben und dann vielleicht auch zu entdecken, was du ja vorhin gemacht hast, zu sagen, oh ja, ich bin eigentlich Lernort. Also bei mir habe ich etwas gemacht, was ja alle anderen bisher noch gar nicht gemacht haben, weil es ja auch gar nicht so viele gibt, ne? Also es gibt viele Aldis oder Lidls, aber wenig kleine Hofläden. Wie können die bei mir das lernen? Finde ich spannend da drin.
Ja, das ist immer so, das hört sich immer so bescheuert an, also weil ich nicht so gerne Begriffe aus dem politischen Raum benutze. Aber wenn man das mal auf den Punkt bringt, wir sind schon ein Lebensort, das darf man schon so sagen. Ne? Bei uns steppt schon der Bär. Also das wäre fatal, wenn wir das nicht behaupten würden.
Da komme ich auch gerne hin zu euch, wenn es stimmt. Das ist geil.
Also wir haben einen tollen Laden, da kann man toll einkaufen. Ja. Wir zeigen tolle
Kinofilme.
Genau. Und haben auch erfolgreich gerade in der dörflichen Gemeinschaft ein Abspeckprogramm hinter uns. Wir nannten es Gesine bewegt sich, ein Dorf speckt ab. wo wir also tatsächlich mehr als die Hälfte der Bevölkerung oder der Nachbarschaft dabei hatten. Also von den
Gut, abgenommen?
Waren 30 Leute dabei, die abspecken wollten.
Und das haben sie?
Bitte?
Haben sie?
Naja, 6,5 Kilo im Schnitt. Also
Wahnsinn. Wow.
Ja, das ist schon
super. Toll.
Das sind ja auch gemeinschaftliche Probleme, zu dick zu sein. Ne? Das ist ja auch ein gemeinschaftliches Problem. Und wenn man sich so gut kennt wie wir, dann, und wir gucken uns ja auch gegenseitig in die Kochtöpfe, dann kann man auch gemeinsam abnehmen. Also es ist gar nicht so schlimm. Und dann, da, ja, das ist schon lustig gewesen, also insofern. Aber deine Feststellung, die du hast, Lernort zu sein, ja, man muss schon, also sowas wie Vorbild hat ja auch irgendwie so öffentlichkeitswirksame Folgen. Ne? Dann stehst du öfter mal in der Zeitung oder läufst mal beim NDR durch die Kamera und so. Das müssen wir ja auch ertragen. Das sind eher so die zufälligen Geschichten. Du kriegst mal irgendwo mal wieder einen Preis für irgendetwas und dann ist die örtliche Presse und der NDR auch mal wieder dabei und so. Aber das, was du meinst, ist ja tatsächlich Lernort zu gestalten. Das kann man propagieren und dann auch üben. Man kann sich aber auch an Aktionen beteiligen. Ich mache mal bloß wieder so einige Beispiele, damit man weiß, was ich meine. Seit vielen Jahren gibt es den Tag der erneuerbaren Energie. Mitmachen. Wer was hat, der kann den Tag da mitmachen, zeigen, wie er seine erneuerbaren Energien wohl bereitstellt. Das machen wir seit 20 Jahren, seitdem es diesen Tag gibt. Mitmachen beim Tag des offenen Denkmals, mitmachen bei Kunst offen, das wird man jetzt nicht so wissen, aber Kunst offen ist also eine Aktion von Berufs- und Hobbykünstlern zu Pfingsten, dass man einfach seine Ateliers öffnet. Einfach mitmachen, wenn solche Tage sind. Tag des offenen Gartens und was wir alles für tolle Tage haben, die gar nicht durch uns organisiert werden. Da braucht man einfach nur mitmachen. Und dann darf man auch Lernort manchmal bewusst werden. Da bin ich jetzt auch ein bisschen stolz, dass wir gerade zertifizierter Lernort geworden sind. Wir sind also durch den
NUN. Wer zertifiziert denn sowas?
Bei uns, der NUN. Mhm.
Das ist so eine Kombination von Rennen. Das ist so Rat für nachhaltige Entwicklung. Und die haben so regionale Büros. Und das ist hier Nord. Und Nord zusammen mit der Landesarbeitsgemeinschaft oder Arbeitsgruppe BNE, mhm, Bildung für nachhaltige Entwicklung, die zertifizieren hier außerschulische Lernorte.
Mhm. Ja, und dann muss man schon sagen, was man tut und wie man es tut und wer dann in Anführungszeichen als Referent zur Verfügung steht und so. Das muss man dann auch schon alles gut machen. Und das sind dann Aktionen, ja, die wird man da nicht überall machen können. Und wir werden ja ein Land voller Lernorte. Ich glaube, das würde dann auch nicht so funktionieren. Aber wir haben das gerne gemacht, weil wir unsere Erfahrungen dann auch gerne weitertragen in diese kleine Welt der Mecklenburgischen Schweiz.
Das ist ein tolles Schlusswort.
Ja, finde ich auch fast. Ich wollte auch gerade sagen, unsere halbe Stunde ist schon längst gefüllt. Aber eine letzte Frage sei mir noch gestattet, Bernd, weil es mich wirklich interessiert. Verstehst du dich oder was unterscheidet den mecklenburgischen Schweizer von einem Norddeutschen oder einem Mecklenburger? Was ist so, also empfindest du dich als mecklenburgischer Schweizer? Und wenn ja, warum?
Ach, das ist jetzt aber eine komische Frage.
Ja, wir haben alle so Städtchen, damit dann Hügel hochkommen.
Also, unsere Landschaft hat tatsächlich jetzt mag ich es nicht sagen, ein paar Berge. Also wir sind eiszeitlich geprägt und deswegen gibt es hier ein paar Hügel mehr als woanders. Jetzt könnte ich so die Geschichte erzählen, wie man sich in der Schweiz fühlt, ne? Dass man immer so von Tal zu Tal sich gar nicht kennt, weil man über die Berge nicht rüberkommt. Ach nein, es ist einfach ein regionaler Begriff, der dazu einfach nur dient, sowas wie ein Alleinstellungsmerkmal zu erstellen. Ne? Es gibt die Küste, jeder kennt die Seenplatte, und wir sind halt die Mecklenburgische Schweiz. Was das Traurige an der Mecklenburgischen Schweiz ist, dass man dieses Gebiet, was innerlich zusammengehört, leider administrativ getrennt hat. Es ist durch Kreisgrenzen durchzogen. Das bewirkt, dass Planungsverbände dieses Gebiet trennen, dass die Handwerkskammer und die IHK und alles das, was es so administrative Größen gibt, die Mecklenburgische Schweiz mitten durchschneidet. Das tut weh. Und dass wir uns ganz stark bemühen, dieses Gefühl der Heimat der Mecklenburgischen Schweiz wieder aufleben zu lassen. Und jetzt kriegst du deine Antwort, Anja. Ja, ich bin Ich bin ein regionaler Mensch, okay. Und ich bin Mirk Schweizer. Genau.
Sehr ja, schön.
Nebenbei haben wir genau mit diesem Namen Mirk Schweizer unsere regionale Vermarktungsinitiative benamst. Wir wollen dafür Sorge tragen, dass Produkte, die hier hergestellt werden, auch freundlicherweise hier konsumiert werden können. Und da ist uns die Butter aus unserer Region lieb und teuer und lieber als die Butter aus dem Allgäu. Nichts gegen das Allgäu, aber so viel zur Nachhaltigkeit.
Du, ich habe übrigens noch ein paar arme Mangold. Brauchst du welchen?
So wie jetzt?
Ja, jetzt sofort.
Ja, also du weißt, unsere Vertriebsplattform kennst du. Stell deinen Mangold ein, ich bestelle ihn gerne. Von wegen Digitalisierung.
Okay, okay, damit haben wir eigentlich schon jetzt den digitalen Mehrwert auch aufgezeigt.
Geht gar nicht anders.
Ich danke euch. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt hier so, biegen jetzt auf die Endkurve ein. Ne? Also vielen Dank, Bernd, für deine Zeit. Vielen Dank, Joachim, für deine Fragen.
Und Andrea, für dein technisches Know-how hier drin. Gut geschaltet.
Ich werde bestimmt in Gessin, sollte ich mal wieder in der Ecke sein, vorbeischauen und in dem Laden Hallo sagen.
Okay, Andrea, ich hoffe, das ist nicht nur... das ist keine Drohung, sondern ein Versprechen. Schau vorbei.
Ja, gerne. Okay, danke schön. Ich beende mal die Aufzeichnung. So, das war unsere dritte Folge im EduFutures Podcast zum Schwerpunkt transformatives Lernen im ländlichen Raum. Ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen. Bernd Kleist ist ein wirklich interessanter Gesprächspartner aus der Mecklenburgischen Schweiz. Ich nehme eins mit, nämlich just do it. Einfach machen. Nicht klagen, nicht lamentieren, sondern machen. Umsetzen. Versuchen, die Probleme direkt im eigenen Umfeld zu lösen, konstruktiv, in der Vernetzung, gemeinschaftlich. Das ist das, was wir hier erneut lernen können. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schenkt uns doch einen Like oder ein Retweet oder abonniert den Channel. Was immer euch gefällt, gefällt uns auch. Und ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin. Bye, bye. Ciao.